Guten Abend, Herr Juncker.
Hallo, Herr.
Können Sie mich hören?
Ja, wunderbar. Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie auch, ja. Ich habe
Perfekt.
zwar ein leichtes Brummen, aber es liegt an meinem Computer. Sollte klappen. Sollte der Audioaufnahme nicht schaden. Ja.
Gut.
Ich sehe gerade, dass die Aufzeichnung läuft. Ich mache das auch zum ersten Mal mit Zoom. Ja.
Okay, wie Sie wollen.
Ja, also ja, genau. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie sich so kurzfristig Zeit nehmen konnten für unser Gespräch. Ja.
Ich habe zu danken.
Ja. Sie sind aus Konstanz, oder? Ja.
Genau, ja.
Ja, da kennen Sie auch den Patrick wahrscheinlich.
Ja, genau,
Ja,
ja.
ist ein guter Freund von mir. Und auch in Konstanz.
Ja.
Ja, wir reden heute über Ihre CD, Premiere, What's Next? Hat mir sehr gut gefallen, erstmal die CD, die Sie mir geschickt haben. Und mich würde interessieren, wie ist diese CD so zustande gekommen? What's next?
Also es war so, dass ich mit der Band ja schon mal eine CD aufgenommen habe und dann angefangen habe, halt neue Stücke zu schreiben. Und dann kam natürlich Corona dazwischen. Und dann hat man wenig gespielt, aber auch mehr Zeit gehabt zu schreiben. Und dann war bei mir schon der Plan, dass ich mit der Band auch nach einer Umbesetzung, also ist jetzt ein anderer Organist dabei, der Thomas Bauser an der Orgel, dass ich da nochmal was aufnehmen möchte und dann macht man halt immer so einen Plan, was braucht es alles, was möchte ich da drauf haben, weil mir ist es immer wichtig, dass es so eine CD für den Zuhörer interessant ist, dass es ein Spektrum abbildet von verschiedenen Tempi, Moods, Grooves und ja, wenn ich dann immer so einen Plan vor mir habe, ist es dann eigentlich, ich muss es halt machen und mir die Zeit nehmen. Und das geht dann schon. Und dann habe ich irgendwie zwei, drei Stücke von Anfang an schon gehabt. Und dann war klar, okay, jetzt brauche ich noch ein schnelles Stück oder eine Ballade oder jetzt ein Groove-Stück. Ja, so ist es entstanden. Und dann hat man halt ein paar Stücke schon live geprobt und muss also live gespielt und dann merkt man, okay, das funktioniert so nicht. Da muss noch was anderes geschehen oder der Groove muss anders sein. Also so ist es dann über eigentlich 2 Jahre entstanden, sodass es dann eigentlich ganz gut vorbereitet war und im Studio noch nie so kompliziert, noch nie so einfach war. Vorher war es immer ein bisschen komplizierter und die Aufnahme an sich dann ziemlich perfekt lief.
Ja, ich sehe gerade, Sie haben es innerhalb von 2 Tagen aufgenommen in Stuttgart von Patrick Lombard.
Ja, genau.
Ja. Ja, den Thomas Bause kenne ich ja vom Lorenzo Bettrocker Trio.
Ja.
Ist von Ihren Kollegen, der Lorenzo, ja.
Ja.
Genau. Und ja, und ich habe mir das What's Next habe ich mir angehört. Das klingt für mich sehr nach Wes Montgomery, so die Stilrichtung, so groovig, sage ich jetzt mal. War das die Intention?
Also ich höre das eigentlich nicht Richtung West Montgomery, also es hat
Ja.
eigentlich von dem Groove-Zeug, denke ich, also ich bin da nicht, es ist nicht absichtlich, aber man kann es ja nie verleugnen, aber es hat wahrscheinlich eher so einen Scofield-Einfluss. Oder auch ich höre ein bisschen, ja, ich muss zugeben, bei dem What's Next habe ich ein bisschen an Karl Ratzer gedacht. Der hat so ein paar Groove-CDs aufgenommen und
Ja.
immer wieder so Groove. Das hatte ich eigentlich so ein bisschen vom Groove im
Ja.
Ohr, ja.
Okay.
Wes Montgomery ist vielleicht eher der Sound, der jetzt ein klassischer Jazz-Gitarren-Sound ist, was bei ihm die Assoziation weckt.
Ja, Gitarre, Orgel und Drums ist eher so der gleiche Jazz-Gitarre-Sound. Jimmy Smith, Wes Montgomery, ja, so in die Richtung.
Ja. Wobei da gibt es natürlich auch verschiedene Gitarristen, die das gemacht haben. Das ist ja eine Standardbesetzung, eine super Besetzung zum Live-Spielen, weil es ja eigentlich
Ja.
ein Quatsch. Ja, man hat eigentlich zwei Solisten und Bass und Schlagzeug mit der Orgel und ja.
Ja. Oh, und ich habe Ihre anderen CDs ja auch mir angesehen. Sie haben mir die Bill Evans CD geschickt, auch die Cole Porter. Und da haben Sie ja auch schon in der Zeit viele Stücke von anderen Komponisten gespielt. Es sind nur eigene Stücke von ihnen drauf. Ja. Warum haben sie jetzt da keinen schönen Standard drauf genommen?
Es war für mich dieses Mal so, ich wollte halt nur eigene Stücke drauf haben. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe immer wieder CDs gemacht, wo ich sage, okay, dann nehme ich mir jetzt einen Komponisten vor. Das habe ich schon gemacht mit eben Bill Evans, Cole Porter, Charlie Chaplin. Dann war es eine Duo-CD mit Bass und Schlagzeug mit den Richard Rodgers. Paul Simon habe ich eine Solo-CD aufgenommen. Also ich habe oft so ein Thema gehabt von einem Komponisten. Und dieses Mal war das Thema halt dann auf der Manfred Junker selber, dass ich nur Stücke von mir drauf haben wollte.
Ja, also mir haben ihre Arrangements auch sehr gut gefallen. Zum Beispiel beim Stück Celebrations, da spielen sie auch einen schönen Vamp und der Thomas Bauser hat auch viel Zeit zum Improvisieren drauf. Finde ich sehr gut gemacht.
Danke.
Die sind jetzt nicht jemand, der alle Chorusse spielt und den anderen keinen Raum lässt, wie ich es auch schon mal gehört habe.
Ja, das ist mir ganz wichtig. Es ist zwar meine Band und meine Stücke, ich organisiere das, aber auf der Bühne sollen das eigentlich drei Musiker sein, die kommunizieren. Und ja, trägt ja auch dazu bei, dass es dann interessant ist für die Zuhörer. Ja? Also mir ist auch ganz wichtig, dass dann live viel passiert, da Interaktionen, dass man aufeinander eingeht. Und da sehe ich mich jetzt nicht als irgendwie der Chef oder der vorne steht.
Gehen.
Vielleicht, weil es meine Stücke sind oder weil die Band so meinen Namen hat. Aber also kann der Eindruck entstehen, aber es ist doch so, dass Thomas solistisch ganz vorne ist auch und auch Toni. Ja, also es
Ja.
ist jetzt so der Rhythmussklave hinten dran.
Ja, also der Toni Rehner spielt da auch mal für den Marsch, das gefällt mir auch, oder auch schöne Vamps. Sind da sehr viele drauf.
Ja, es ist auch ein sehr dynamischer Drummer. Also live sagen die Leute oft, wow, ein Drummer, der so leise spielt, klasse. Und wenn der manchmal ein Solo spielt, macht er das nur mit Handdrumming. Da ist er ganz speziell und kann auch ganz viele Sounds aus dem Schlagzeug rausholen. Bin ich froh, dass er dabei ist.
Was mir insgesamt gefällt an der CD, dass es so ein schwebender Sound ist, so ein der ein bisschen über den Boden liegt, so schön immer grubend ist. Also ist kein erdiger Sound, wie wir wissen, zum Beispiel oft der West Montgomery gespielt hat, sondern sie spielen auch schöne Übergänge und auch eher die hohen Akkorde und das hat einfach mehr Dynamik, der Sound. Ist nicht
Okay.
ist nicht ist nicht eine ist nicht ein ein eine Art, wie es klingt, sondern hat verschiedene Stile drin, ist mal fetzig, mal groovy. Gospel
Ja.
liegt natürlich auch raus. Beim zweiten Stück zum Beispiel Nobody Else. Höre ich raus. Und
Das
das
ist
war ja
super.
auch ihre Intention, oder? Ja.
Genau, ja. Weil eben, ich finde, wenn ich ein Konzert anhöre, dann soll es mich interessieren und auch über zwei Sets irgendwie interessieren. Und nicht nur von einzelnen Stücken oder von der Virtuosität her, sondern auch von der Abwechslung. Ja, aber das kann ja trotzdem eine Klammer drumherum haben. Für mich ist die Klammer, die Band hat, ist der Sound und die Instrumentation. In dem Bereich passiert einfach total viel, denke ich. Also es hat verschiedene Grooves, es hat verschiedene Tempi, verschiedene Metren, Vierviertel, Dreiviertel, ein Siebenviertel haben wir drauf, verschiedene Geschwindigkeiten. Das ist mir extrem wichtig, dass es spannend bleibt, abwechslungsreich. Ja.
Hatten Sie ein gewisses Vorbild für den Sound der CD oder kann man das gar nicht so sagen?
Ja, ich glaube, wenn man eine Orgel-Trio-CD-Platte macht, dann ist vom Sound schon durch die Orgel extrem viel definiert, weil das einfach
Ja.
so ein starker Sound ist von der Orgel. Und ich habe bei vorherigen Aufnahmen habe ich zum Teil auch Effekte an der Gitarre verwendet, aber ich habe gemerkt, das braucht es gar nicht, weil die Orgel schon so farbig und abwechslungsreich ist. Dann
Ja.
habe ich mich darauf konzentriert, dass es einfach ein schöner Jazz-Gitarren-Sound ist. Ja.
Ja, mir gefällt einfach auch dieser Wah-Wah-Wah-Wah-Sound, sage ich jetzt mal. Also das ist so ein leicht scheppernd. Das passt sehr gut zur Orgel. Das ist eine gute Ergänzung zu der erdigen Orgel und die eher schwebende Gitarrensound, sage ich jetzt mal.
Okay.
Ja. Habe ich jetzt bei Papa Nummern rausgehört, wie ich sie mir angehört habe, CD.
Ja.
Genau. Was ich noch fragen wollte, Mocha-Musik, wie sind Sie drauf gekommen auf das Label?
Der Patrick Tombock in Stuttgart, bei dem
Ja.
habe ich schon, ich glaube, das ist jetzt die sechste CD
Okay.
oder. Der hat ein Studio und da komme ich gut zurecht, habe auch einen sehr guten Draht zu ihm, weiß, dass er, weil er auch selber Pianist ist, wenn er auch dann musikalisches Feedback gibt, weiß ich, dass ich da drauf vertrauen kann. Er ist sehr gut eingerichtet und hat auch Videokameras da. Er macht seit Corona macht er so eine Videoreihe immer sonntagabends.
Okay.
Jetzt war lang wöchentlich, jetzt ist es zweiwöchentlich, wo er mit riesigem Aufwand, glaube 12 bis 16 Kameras, die Bands einen Livestream macht mit perfektem Studio-Sound, mit großem Aufwand. Und er ist einfach ein Typ, auf den kann man sich hundertprozentig verlassen. Er hat das Label, da habe ich jetzt eben schon ein paar CDs von mir und lag es einfach nahe, irgendwie, dass ich wieder zu ihm gehe. Weil wenn man in ein neues Studio geht, das man nicht kennt, kann man oft böse Überraschungen überleben. Also es kann
Ja.
auch erleben, aber es kann natürlich auch gut sein. Aber ich habe auch schon Überraschungen erlebt, die nicht so toll waren. Und das möchte ich mir gerne ersparen. Also ich bin immer froh, wenn ich weiß, okay, am Studio kann es nicht liegen. Ja.
Ja, die Soundabmischung finde ich sehr gut. Das klingt sehr direkt, also wie man es live aufnehmen würde, quasi in einer kleinen Halle, sage ich jetzt mal. So klingt es.
Ja, ist mir auch wichtig, dass es nicht, dass es direkt klingt.
Ja.
So ein endlos Hall hat. Ja, ich bin so mit dem Sound auch total happy. Also es war auch relativ einfach dann zu mischen.
Also es klingt nicht kalt, wie gesagt, kein Echo drinnen. Es klingt nicht so, als ob sie im Keller spielen würden und die anderen direkt spielen würden. Das, was ich
Ja,
auch schon
genau.
mal gehört habe. Ja.
Ja.
Ja, und die Nummern sind während Corona entstanden, haben Sie gesagt, oder?
Zum Teil schon davor, also die
Okay.
älteste ist 4 Jahre alt und zum Teil war es noch, ja, eine ist noch relativ kurzfristig, 2 Monate vorher entstanden. Das Keep the Change ist die neueste Nummer. Ich glaube, die älteste ist das Young Hearts. Genau, ja, so war es. Und eben da bin ich dann davon ausgegangen, wie ich es vorher schon gesagt habe, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt brauche ich noch ein Dreiviertel oder was weiß ich, ein Blues oder. Das ist dann, je mehr man hat, umso einfacher wird es, wenn man, also mir fällt es dann relativ leicht, weil ich dann weiß, okay, jetzt brauche ich noch sowas oder sowas. Ja.
Und wie sind Sie daran gegangen, die Nummern zu komponieren? Haben Sie sich ein Thema überlegt und dann die Harmonien dazu und die Changes, oder wie sind Sie drauf gekommen, die
Also,
einzelnen Stücke?
wie gesagt, wenn ich weiß, ich brauche eine Ballade, dann ist schon mal
Ja.
viel oder eine Schnellnummer.
Okay.
Manchmal hat man dann einfach eine Groove-Idee, also gerade so das What's Next oder das You Know Now, das war so der New Orleans Groove, die Second Line Groove. Das
Ja.
hilft dann ziemlich, wenn ich weiß, ich möchte was in der Art komponieren.
Ja.
Und oft ist es dann auch Melodiefragment, das man im Ohr hat und dann zum Thema ausbaut. Manchmal ist es auch ein bisschen mit den Akkorden gebastelt, da dauert es länger. Schwierig, es gibt keine einheitliche Vorgehensweise. Ich weiß, früher war es eigentlich einfacher, da ist es mir manchmal eher zugeflogen, aber ich glaube, es ist auch normal, je mehr Stücke man geschrieben hat, umso schwieriger wird es, sich nicht zu wiederholen oder man meint, dass man sich wiederholt. Oder man kriegt ein bisschen Angst davor, dass man sich wiederholen könnte. Und dann ist es manchmal ein bisschen komplizierter. Aber insgesamt finde ich, ist es mir hier relativ leicht gefallen, die Stücke zu schreiben.
Ja, mir gefällt das Junona auch sehr gut, das ist sehr groovy, funky, auch hat auch einen schönen New Orleans Marsch drin, den der Toni
Genau.
Reinhold halt spielt, und es ist echt eine schöne, fetzige Nummer, sage ich jetzt mal. Für mich. So empfinde ich das jetzt bei mir, wenn ich da.
Ja, freut mich, das war auch so geplant.
Ja, okay, das freut mich, dass Sie das auch so sehen. Und das Keep the Chains ist auch eine fetzige Kurve. Mit dem aufsteigenden Beat, das ist mir aufgefallen. Sind schöne Variationen drin.
Ja, das ist hauptsächlich ein Siebenvierteltakt
Ja.
und so ein Vamp, und dann geht es in den B-Teil zu einem Dreivierteltakt, und
Ja.
das haben wir dann auch für Solo so beibehalten. Das finde ich ganz, ja, gelungen.
Die Vamps mögen sie eh recht gerne, habe ich eh rausgehört, weil die geben so einen schönen, catchigen Sound, sage ich jetzt mal.
Vamps, ja, ich schaue mal neben mir auf das Cover und
Ja.
versuche jetzt eine. Also Vamps in dem Sinn hat es eigentlich, ja, das You Know Now,
Ja.
naja, Keep the Change ist der einzige wirkliche Vamp. Das andere sind mehr so
Ja.
Groove- oder Bassfiguren, die vielleicht mal einen Teil des Stücks
Ja.
ausmachen, ja. Aber sonst sind es eigentlich schon oft Songstrukturen, die man von Standards her kennt. Also manchmal ein 32-Takte-Form oder eben eine AAB-Form, sowas.
Ja.
Oder eine Blues-Form, also Where Do We Go ist ein relativ klassischer Blues.
Ja.
Ja.
Call and Response, ja, ist sehr viel drin. Ja, und ich bin ja auf Sie durch Facebook aufmerksam geworden, durch Ihr Statement zu den CDs. Das fand ich sehr gut von Ihnen, weil Sie können sich denken, ich bekomme immer sehr viele CDs zugeschickt, und da kann ich mich auch noch wundern, dass sich immer also viele ihrer Kollegen immer drum jammern über die Spotify-Abrechnung, dass die nur ein paar Cent ist oder so, ne?
Genau.
Fand ich sehr stark von Ihnen, wollte ich Ihnen sagen.
Danke, ja. Ja, war mir auch wichtig. Ich meine, es wird
Ja.
die Welt ändern, und ich werde deswegen nicht mehr CDs verkaufen.
Ja.
Aber wie ich es geschrieben habe, ich habe nicht Lust, nochmal Geld reinzubuttern und mir dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, also es tut einfach weh, wenn man halt sieht, wie die Entwicklung wurde, und dann bin ich jetzt
Ja.
halt hier. Altmodisch, aber kann dazu stehen.
In welchem Jahr haben Sie nochmal Ihre erste CD aufgenommen?
Die erste CD war 1997.
Okay. Haben Sie an Ihrer ersten CD etwas verdient im Vergleich zu heute?
Nee, also es war eigentlich eine, die Cole Porter CD, die war bei GLM in München. Die ist relativ gut gelaufen, weil das Label auch viel gemacht hat, und es war auch Cole Porter, hat auch die Leute interessiert. Also mehr interessiert als sonst.
Okay.
In einer CD was verdienen, das wäre, glaube, als Jazzer wäre das, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Also für mich
Ja.
ist, wie ich es auch in den Liner Notes oder sonst geschrieben habe, für mich ist eine CD zum einen ein Zeitdokument, ein Ansporn, überhaupt was zu machen, eine Gelegenheit, die Band besser klingen zu lassen, und dann halt natürlich auch, ich habe danach ein Produkt, was ich an einen Veranstalter schicken kann, um wieder Gigs zu bekommen.
Ja.
Wenn ich jetzt irgendwie ein paar CDs verkaufe oder so viel wie möglich, freut mich das natürlich, aber das ist dann eher unter dem Gesichtspunkt, ja, es ist vielleicht lernt man ein paar neue Leute kennen, vielleicht kriegt man gutes Feedback oder Anregungen, was man für die Zukunft machen kann. Ja, ich glaube, ganz wenige verdienen Geld mit CDs im Jazzbereich.
Ja, ich also ganz ehrlich, ich kann das jetzt auch nicht so nachvollziehen. Sie müssen wissen, ich bin Betriebswirt, und ich finde es bewundernswert, dass man so viele tausende Euro in eine CD investiert und man genau weiß, dass man das Geld nie und nimmer zurückbekommen wird, und schon die vielen unbezahlten Stunden, die das braucht, und was man gar nicht rechnen darf, weil
Da
sonst
darf man nicht dran denken, ja.
würde man vielleicht dann einen Kollaps bekommen, sage ich jetzt mal, oder einen Anfall,
Es ist
übertrieben
manchmal
gesagt.
schwierig. Es ist tatsächlich schwierig, wenn man dann auch
Ja.
irgendwie versucht, irgendwie Konzerte zu bekommen und weiß, man verschickt eine CD an Veranstaltungen, die hören das gar nicht an, weil sie einfach jeden Tag 30 kriegen oder im Monat, was weiß ich, wie viel. Es ist ein übersättigter Markt, muss man natürlich auch sehen. Aber mir bleibt halt nichts anderes übrig. Was soll ich machen? Ich will spielen. Ich habe das Gefühl, ich habe was anzubieten. Ja, da kann ich nur den Weg gehen. Also ich habe keine andere Möglichkeit. Und natürlich muss man es auch irgendwie finanzieren. Bisher ist es mir gelungen und man wird sehen, was die Zukunft bringt.
Ich glaube, Sie haben 15 CDs aufgenommen, oder? In der ganzen
Das
Zeit.
ist, genau, das ist jetzt die 15. Ja, genau.
Als Lieder, oder?
Ja, genau.
Als Lieder, okay. Okay,
Also
ja.
zum Teil als Co-Leader. Ich habe zwei CDs mit German Kleiber,
Okay.
Kontrabass aufgenommen. Die haben wir dann beide zur Hälfte bezahlt. Aber alles andere habe ich allein finanziert und war auch so gesehen der Leader, ja.
Ja. Nee, ich fand Ihr Statement eher mutig und echt gut. Es ist eher ungewöhnlich, dass sich jemand dazu so äußert, so direkt zu dem Thema CDs verkaufen und heute in der heutigen Zeit.
Also ich habe das auch mitverfolgt. Also viele jammern dann halt immer und drucken auf
Ja.
Facebook ihre Abrechnungen oder zeigen sie. Und dann ist irgendwie, kriegt man, ich weiß nicht, dann sind wieder plötzlich andere Themen wichtig, dass manche jetzt meinen, jetzt müssten sie Vinyl pressen auch noch. Aber ich meine, wie soll ich Vinyl schon verschicken? Ich meine, das ist noch mal teurer. Und verkaufe ich dann Vinylplatten? Ich glaube es nicht wirklich. Also das kostet ja auch viel Geld. Und das machen dann manche jetzt auch noch als, aber ja, sollen sie. Ja. Das kann jeder machen, wie er möchte.
Die einzige Möglichkeit, das heutzutage zu verkaufen, ist bei ihren Konzerten. Also wenn da.
Genau, da geht am meisten, muss man sagen. Also es klar am Anfang natürlich auch durch eine Ankündigung, eine Rundmail im Verteiler oder ein, zwei kaufen auch was, wenn sie es irgendwie im Internet sehen oder auf Facebook oder so. Aber de facto sind es dann eigentlich die Verkäufe an Konzerten. Was glaube ich jetzt, ich habe das Gefühl, das hat wieder angezogen. Es war eine Zeit lang ganz tot.
Ja.
Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass viele Hörer auch so im Sinn von Unterstützung noch eine
Ja.
CD kaufen.
Ja, ich glaube, in Jazzkonzerte gehen so im Schnitt rein 50 bis 80 Leute, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, wie viele Konzerte sie geben. Relativ viele, so wie ich beides gesehen habe. Da kann man ausrechnen, ja.
Ja, klar. Ja. Manchmal verkauft man zwei CDs, manchmal fünf, also
Ja.
manchmal 10. Ja, sicher nicht 400,
Ja.
die man verkauft oder hergestellt hat.
Ja, also ich wollte Ihnen das noch zusammenfassen sagen. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich habe nicht Musik studiert, aber ich finde, mir gefällt einfach der Sound. Der erinnert mich, wie Sie gesagt haben, John Scofield, Wes Montgomery, Jimmy Smith ist der Gesamtsound. Und das ist einfach auch so sehr direkt aufgenommen und die Musik kommt so unmittelbar rüber. Also es ist jetzt, da ist jetzt nichts dazwischen. Es ist ungefiltert.
Ja.
Ich bin kein Frank-Farian-Sound, sage ich jetzt mal, wo man jetzt 20 verschiedene Mischungen gemacht hat.
Nee, nee, nee. Das ist, ich glaube, man muss von Stück zu Stück immer ein paar Sachen
Ja.
anpassen, aber das sind dann doch relativ kleine Sachen. Also es ist oft Lautstärke von einem Solo, von der Begleitung und so, was man live eigentlich automatisch dann macht und regelt, aber im Studio kann man das oder muss man es noch ein bisschen feiner nachregeln, weil es einfach eine Konserve ist, wo
Ja.
dann jemand 100 Mal anhören kann und sagen kann, ja, das gefällt mir jetzt nicht und vielleicht sogar recht hat,
Ja.
weil es so laut ist.
Das, da haben Sie sicher recht, aber für mich klingt das so, als ob man das wirklich an den 2 Tagen aufgenommen hat. Das ist dann der Sound eingegangen und dann hat man es auf CD gepresst. So klingt es für mich am Ende.
Okay.
Wenn
Also
es
wir
da Bearbeitung gab, dann waren die sehr gut, Herr
ja.
Juncker,
Ja, also
gearbeitet.
wir haben uns nochmal getroffen, zum natürlich einen Sound zu mischen. Da bin ich nochmal nach Stuttgart gefahren. Das ist aber auch normal. Ja, das ist
Ja.
normal. Man muss man auch vielleicht eine unsaubere Note mal wegschneiden oder so. Oder
Ja.
Aber das sind eigentlich, hier waren es wirklich Kleinigkeiten. Und ja, es war relativ einfach, weil auch der Patrick Tombort gute Ohren hat und gut mischt und einfach mal gleich mal eine gute Grund-Soundeinstellung gemacht hat, die weitestgehend funktioniert hat.
Das klingt auch an einer sehr gut eingespielten Band. Ich vermute mal, dass die meisten Songs in wenigen Takes entstanden sind.
Tatsächlich waren es selten mehr wie drei Takes. Ich
Ja,
glaube,
so klingt es auch.
meistens war es der zweite Take, den wir genommen haben. Vielleicht einmal noch mehr und so, aber es ging, also im Vergleich zu anderen Aufnahmen, muss ich schon sagen, wir waren sehr gut vorbereitet, weil wir das Zeug auch schon live gespielt haben, wussten, auf was es ankommt, auf was wir aufpassen müssen, haben uns echt gut verstanden, also menschlich verstehen wir uns eh gut, aber auch musikalisch hat es wunderbar funktioniert und ja, also es ist selten so leicht gewesen wie dieses Mal.
Ja, und ich finde auch, sie bringen die Gitarre zum Singen, sind auch viele, viele schöne Melodien dabei, über die man mitsingen könnte, wenn man
Danke, das
sind
ist ein
schön.
großer Druck.
Ja, also ich finde das schon, also vielleicht nehmen sie das nicht so wahr, wenn sie spielen, aber für den Zuhörer klingt das so.
Ja gut, ich bin natürlich als Gitarrist oder als Musiker, ich bin mein ärgster Kritiker und
Ja.
ich höre vielleicht manche Sachen anders, vielleicht höre ich es auch falsch, und es ist natürlich subjektiv. Ja. Manche Sachen sind vielleicht nicht so rausgekommen, wie ich es mir gedacht habe, aber trotzdem okay. Und dann ist bei mir im Kopf, oh, das hast du eigentlich anders gedacht, und dann ist es bei mir nicht so positiv besetzt. Aber auch das ist normal, das weiß ich von vielen Musikern, auch schon im Studio, wenn wir dann irgendwie so einen Take angehört haben und dann sage ich, ja, das Solo war jetzt nicht so toll und schau mal da, und die anderen zwei, hey, ist doch völlig okay. Also ist auch gut, wenn dann drei Leute entscheiden im Studio, weil selber kann man sich dann oft irgendwie psychisch in was, durch die Psyche in was reindenken, was dann eigentlich nüchtern oder objektiv keinen Bestand hat oder gar kein Problem ist. Ja.
Ich finde auch, wenn sie, aber bei manchen Nummern ist mir aufgefallen, wenn sie ein Solo gespielt haben, dann klingen ihre letzten Noten so schön nach und dann übernimmt der Thomas und dann, oder der Toni und dann hat es so eine schöne Übergänge, sage ich jetzt mal. Das hat keine Brüche drin. Da sind
Das
kaum
ist.
Pausen auch drin.
Ja.
Also es geht wirklich ineinander über. Es sind jetzt kaum, also sehr wenig Pausen drin nach Solos.
Ja. Ist so.
Ja, ist
Ja.
wirklich so, ja, würde ich Ihnen nur sagen.
Gut.
Ja, genau, bevor wir das Gespräch beenden, wollte ich Sie noch fragen, was sind Ihre nächsten Projekte? Haben Sie schon eine Idee für die nächste CD?
Nee, das dauert jetzt. Also ich mache jetzt auch nicht mehr in der gleichen Taktung CDs wie früher, weil
Ja.
ich lasse es jetzt ein bisschen kommen. Also ich habe eine Idee, dass ich irgendwann mal wieder eine Duo-CD mit Kontrabass machen möchte.
Ja.
Das wäre dann eine reine Standards-CD mit dem Jens Loh, möchte ich irgendwann vielleicht mal machen, weil wir auch viel zusammenspielen oder viel. Wir haben schon einiges zusammengespielt und das harmoniert super.
Ja.
Da können wir einfach viel improvisiert auch machen und das möchte ich irgendwann noch machen. Ansonsten, ich nehme jetzt auch im Vergleich zu früher viel zu Hause auf, ich habe regelmäßig auf meinem YouTube-Kanal neue Solo-Stücke, wo ich
Okay.
Standards aufnehme. Also ich habe schon zwei Solo-Platten gemacht und bin jetzt mehr dazu übergegangen, das Zeug weniger zu streng zu arrangieren, strukturieren, sondern ja, weil ich jetzt als Gitarrist auch weiter bin wie früher, kann ich da jetzt improvisieren. Das interessiert mich sehr und möchte da noch weiterarbeiten und ja, ist dann auch einfacher zu Hause sowas zu machen.
Okay. Und planen Sie auch eine Tournee nach Bayern nochmal? Oder nach?
Also ich bin jetzt dran, die CD zu verschicken. Das Jazzstudio Nürnberg wird auch eine bekommen.
Ja.
Da habe ich vor, ja, vor 10 Jahren habe ich das letzte Mal gespielt.
Ja.
Ich hoffe, dass es klappt, ja.
Es würde mich freuen, da könnten wir unser Interview mal live machen, wenn Sie dann
Genau,
nach
genau.
Nürnberg kommen würden. Ja. Und noch eine letzte Frage. Haben Sie ein großes Vorbild auf der Gitarre? Das interessiert mich immer.
Ich habe verschiedene Vorbilder. Auf jeden Fall, Jim Hall ist ein ganz großes Vorbild.
Okay.
Pat Metheny hat mich beeinflusst. Also die ganzen Typen, so die Scofield und Wes Montgomery grüße ich auch. Aber so vom Sound her ist schon Jim Hall ein großes Vorbild. Obwohl auch Scofield hat mich beeinflusst. Ja, es gibt so viele, unglaublich viele gute Gitarristen, jetzt auch von den Neuen. Also ich meine, da gibt es den Jonathan Kreisberg, da gibt es einfach Peter Bernstein, so viele
Okay.
Klassen, wo man sich immer überall eine große Scheibe abschneiden möchte. Ja. Aber für so eine lebenslange, also meine Bewunderung für eine lebenslange Leistung, Durchgänge ist schon beim Jim Hall, muss man sagen. Hat sich auch weiterentwickelt und viel Zeug gemacht. Und immer geschmackvoll, ja. Also muss schon sagen, wenn ich jetzt auf einen reduzieren müsste, dann wäre es schon eher.
Jim Hall, okay.
Ja. Wobei ich jetzt sicher nicht ein Abziehbild vom Jim Hall sein möchte oder sein würde, ja. Das geht auch gar nicht.
Und was mir jetzt gerade noch einfällt, Herr Juncker, wer hat das Cover gemacht für die CD oder wie ist das Cover entstanden von
Das ist ein
Voice?
bisschen, genau, das Bild auf dem Cover ist von meiner Tochter.
Ja.
Die hat jetzt schon Bilder für die zweite CD beigesteuert. Das war irgendwie, das ist eine, wir waren diesen Sommer in Holland im Urlaub. In Leiden war so eine Brücke über eine Gracht und das ist das Geländer mit den Kugeln und die hat so ein Kunstfoto gemacht und hat auch sonst Fotos innen drin beigesteuert. Das ist, finde ich, die macht klasse Fotos und dann verwende ich das auch gerne. Ja.
Okay.
Das Cover entworfen hat dann der Harry Bechtle vom Artbüro in Tübingen, der auch schon einige CDs von mir gestaltet hat und auch meine Webseite betreut. Ja.